Update verfügbar, ein Podcast des BSI für Sicherheit im digitalen Alltag.
Mit Ute Lange
und Michael Münz.
Wir begrüßen euch heute von der Internationalen Funkausstellung in Berlin, kurz auch IFA. Dies ist die Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Sie feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum und zwar unter dem Motto Innovation für alle.
Und wir haben uns das Thema digitale Sicherheit im Smart Home rausgepickt und zwei Gäste zu uns an den BSI-Stand eingeladen, die unter anderem Tipps zu Anwendungen im Smart Home geben.
Ja, zum einen haben wir hier den Geschäftsführer des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Ihr habt auch eine schöne Abkürzung, Pro-PK, Joachim Schneider. Sehr schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und ein herzliches Welcome back geht an Karin Wilhelm, die Leiterin des BSI-Referats Verbrauchersensibilisierung und Informationsvermittlung. Schön, dass du wieder da bist, Karin.
Hallo, schön wieder da zu sein.
Ja, fangen wir doch gleich mit dir an, Karin. Das BSI bringt zusammen mit der Pro-PK, also der Organisation von Joachim, einmal im Jahr den Cybersicherheitsmonitor heraus. Das ist eine Studie, die auf einer Online-Befragung von internetnutzenden Menschen in Deutschland basiert. Wir nehmen in unserem Podcast häufiger auf eure Ergebnisse Bezug, weißt du ja?
Genau.
Genau. In diesem Jahr habt ihr den Fokus Smart Home. Und die Ergebnisse sagen, dass 75% der Menschen ein Smart-Home-Gerät haben. Das sind ja doch ganz schön viele, 3/4 der Menschen in Deutschland. Bedeuten denn mehr smarte Geräte aus Sicht des BSI auch ein höheres Risiko für Nutzerinnen und Nutzer?
Ganz genau, du sprichst den wichtigsten Punkt an. Genau darum haben wir das gemacht im Cybersicherheitsmonitor. Einmal dieses Fokusthema, ne? Wie ist dieses smarte Zuhause? Wir hören, es gibt viele Geräte und ich glaube, viele da draußen wissen gar nicht, was ist eigentlich ein smartes Gerät. Wir können hier wundervoll über die IFA laufen und wir sehen ja Gerät um Gerät bis zur Karaoke-Maschine da drüben, wie fährt. Das sind alles smartes Geräte und wir haben in der Umfrage gesehen, dass die Menschen da weniger Schutzmaßnahmen nutzen. Und da merken wir, oh, da ist ja ein Einfallstor. Und genau darum wollen wir heute drüber sprechen.
Und das Einfallstor sind bei smarten Geräten immer die Verbindungen zum Netz da draußen. Also mein Gerät ist smart, wenn es mit dem Internet kommunizieren kann.
Ganz genau. Ab da ist es internetfähig und es gibt ja immer Daten, die ich von A nach B schicke, sei es bei einer smarten Glühbirne, die sagt aus oder an. Ich bin vielleicht da oder ich bin nicht da. Das sind Informationen, die ich verrate. Genau.
Joachim, wir haben jetzt gehört, es gibt immer mehr Smart-Home-Geräte zu Hause, bei unseren Hörerinnen und Hörern dann wahrscheinlich auch. Wie schaut ihr denn als Polizei auf diese Entwicklung und macht euch das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Sorgen?
Es stimmt uns auf jeden Fall nachdenklich. Zum einen natürlich die Ergebnisse unserer gemeinsamen Befragung des Cybersicherheitsmonitors, die uns wertvolle Hinweise liefern. Ich komme nochmal darauf zurück. Es ist natürlich generell so, dass die Kriminalität in Deutschland immer digitaler wird. Wir haben im Cybercrime-Bereich Zuwächse in den letzten 10 Jahren von über 2/3. Und im gleichen Maße die analoge Kriminalität, Eigentumsdelikte, sind über 1/3 zurückgegangen in der Zeit. Das zeigt schon ein Stück weit, wo die Reise hingeht, auch für uns. Und mit Blick auf Smart Home, auch wenn ich keine akuten Warnmeldungen im Moment habe, deswegen machen wir aber auch Prävention, dazu soll das nämlich auch gar nicht kommen, beobachten wir natürlich durchaus mit Sorge, wenn 75% der Bürgerinnen und Bürger Smart-Home-Geräte haben und dann 1/3 davon noch nicht einmal davon etwas gehört hat oder eine Information hat, dass von diesen Geräten auch Gefahren und Risiken ausgehen, dann klingeln bei mir als Prävention alle Alarmglocken, das ist natürlich klar. Das wird natürlich viel zu stark vernachlässigt. Die Menschen verkennen ein Stück weit, glaube ich, dass sie in ihren Häusern mit solchen smarten Anwendungen neben ihren normalen Türen, die sie haben, ihren Haustüren und Terrassentüren, weitere Türen haben, nämlich digitale Türen. Und die es in gleichem Maße zu sichern gilt, wie sie ihre Haustüre, ihre Keller, Terrassentür auch sichern.
Danke dir. Wir gucken einmal in den Cybersicherheitsmonitor und schauen mal, wie die Menschen auf die Fragen zum Thema Smart Home geantwortet haben. Denn offenbar sind sich viele Menschen der Risiken, die im Smart Home entstehen können, gar nicht bewusst, dass beispielsweise ein Saugroboter oder ein Smart Speaker mit Schadsoftware infiziert werden kann. Das wissen nur 42% der Befragten, also noch nicht mal die Hälfte. Und nur etwa 1/3 hat davon gehört, dass Unbefugte sensible Daten abfangen und diese Informationen auch missbrauchen können.
Wir haben gehört, viele machen sich über die Sicherheitsaspekte nicht so umfassende Gedanken. Wie schätzt ihr das denn im BSI für Smart-Home-Geräte ein? Wie real ist das Problem, dass Menschen angegriffen werden oder, wie Joachim gerade gesagt hat, sie weitere, nämlich digitale Türen aufmachen in ihr Zuhause.
Ja, die Wahrheit ist nämlich, wir haben die digitalen Türen schon auf. Wir haben die Geräte in unser Leben gelassen, ohne sie genau zu kennen. Ich habe hier mal 3 Beispiele. Fangen wir an mit was ganz Einfachem, einer Fernbedienung. Hat jeder zu Hause?
Nicht nur eine.
In der Regel nicht nur eine, das war lange Zeit sehr komplex. Viele können mit ihrer Fernbedienung in die Mediathek gehen, einen Streamingdienst anwählen. Und da sage ich, Obacht, das ist Internet. Das heißt, es ist internetfähig, ein internetfähiges Gerät. Was wir in Fernbedienung manchmal finden, ist ein Mikrofon. Warum ist das da? Vielleicht soll es eine Sprachsteuerung ermöglichen. Mikrofon bedeutet, Inhalte, die ich in meinem Wohnzimmer sage, in meinem Schutzraum, können aufgenommen werden. Oha, da sollte ich mich schlau machen. Aber es gibt noch andere Beispiele. Der Staubsaugroboter zum Beispiel. Der kartiert meine Wohnung. Das liegt vielleicht in der Cloud. Daten von mir, sehr sensibel. Und eins finde ich noch super spannend. Eine Glühbirne. Eine Glühbirne kann ein smartes Gerät sein, wenn ich sie vielleicht mit dem Handy steuere. Und es gibt tatsächlich nachweislich, dass Glühbirnen mein WLAN-Passwort speichern. Und das tun die vielleicht ungesichert. Und wenn eine Glühbirne, also ein Gerät, von dem ich manchmal gar nicht wahrnehme, dass es da ist, tatsächlich mein WLAN-Passwort ungesichert speichert, dann kann das theoretisch jeder sehen. Und das ist keine schöne Sache. Darum sagen wir ja immer, Gäste-WLAN ist für smarte Geräte eine gute Idee.
Wenn ich da vielleicht anknüpfen darf, jetzt aus polizeilicher, aus kriminologischer Sicht, sind es natürlich genau diese persönlichen Daten, die es auch zu schützen gilt. Bewegungsmuster, Anwesenheitsinformationen. Das mögen zum einen natürlich so Gewohnheiten sein, die man jetzt aus Marketing-Sicht in irgendeiner Form lohnenswert auswerten könnte. Aber das wäre natürlich auch für perfide Kriminelle eine willkommene Einladung hier zu generieren. Wann sind die Leute wo? Wer ist im Haus? Wie? Wenn es ihnen gelingt, diese persönlichen Daten, diese Zugänge, diese digitalen Türen zu nutzen, sprich die Zugänge zu hacken, wenn sie nicht geschützt sind, so wie du gerade gesagt hast.
Jetzt haben wir viel über die Risiken gesprochen, aber vielleicht bringen diese neuen technologischen Entwicklungen ja auch Chancen mit. Also meistens ist die Technologie gar nicht schlecht, sondern die Leute, die sie bedienen oder sie dann falsch nutzen oder richtig nutzen, aus Sicht der Cyberkriminellen natürlich. Wie ist es denn so perspektivisch, kann uns Smart Home vielleicht auch schützen? Du hast ja gerade schon von den digitalen Türen gesprochen. Kann Smart Home auch Türen zumachen, dass ich mir, wenn ich abwesend bin, keine Gedanken machen muss?
Uns als Polizei kommt ja immer die Rolle des Mahners zu und wir laufen immer so ein Stück Gefahr bei Themen wie künstlicher Intelligenz oder jetzt auch im Smart Home Bereich, dass es in eine Richtung geht, dass das dämonisiert wird. Und das möchten wir gar nicht, das möchte ich klipp und klar sagen. Solche Geräte haben auch viele, viele Vorteile für Menschen mit Einschränkungen zum Beispiel. Also wir möchten das nicht dämonisieren, ganz im Gegenteil, wir wollen auf Risiken hinweisen. Und wenn man den Kontext herstellt, Smart Home Geräte und Einbruchschutz, nein, da gibt's, muss ich klar sagen, für sich alleine kann Smart Home keinen wirksamen Einbruchschutz gewährleisten. Wir haben im Jahr ungefähr knapp 80.000 Wohnungseinbrüche in Deutschland. Darüber hinaus nochmal 90.000 Einbrüche in Keller, Dach oder in Waschküchen. Wenn gute Sicherungstechnik, mechanische Sicherung verbaut ist, dann bleiben ungefähr die Hälfte, knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuchsstadium hängen. Das spricht eine ganz klar deutliche Sprache. Wenn ich sage mechanische Sicherung, dann meint das natürlich entsprechende Bauweise von Türen und Fenstern, entsprechende Verriegelungen, entsprechende sichere Schlösser, entsprechende Verglasung, die entsprechendes Einsteigen verhindert. Das sind eigentlich die Zeichen der Zeit. Dennoch kann Smart Home eine gute Ergänzung sein. Wir alle geben den Tipp, wenn Sie im Urlaub, wenn Sie abwesend sind, lassen Sie bitte nicht den Eindruck erwecken, das Haus sei derzeit unbewohnt. Smart Home natürlich genial. Rollladen hoch, wenn er elektrifiziert ist, Rollladen runter, Lichtsteuerung machbar. Also man kann auch so ein Stück weit mit Smart Home sehr gut, sehr leicht Anwesenheit simulieren in Zeiten von Abwesenheit, was natürlich dann potenzielle Einbrecherinnen und Einbrecher abhalten wird. Man sollte sich vielleicht überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Nicht alles, was hip, was on, was neu ist. Ob ich jetzt wirklich aus der Ferne meine Haustür auf und zu machen können muss, das halte ich für ein hohes Risiko. Und würde sehr stark abwägen, ob ich diese Anwendung tatsächlich in mein Haus einbaue. Also wirklich prüfen am Anfang, braucht es das wirklich?
Das leitet sehr schön über, was wir hier auf der IFA auch gemacht haben. Wir haben uns nämlich mit Besuchern und Besucherinnen unterhalten und haben gefragt, wie sie sich das digitale Zuhause in der Zukunft vorstellen. Und wir hören jetzt mal einige der Antworten.
Wir lassen uns zu viel aus der Hand nehmen. Durch KI, durch eben genau diese Smart-Home-Technik.
Es wäre ideal, einfach die ganzen Hausarbeiten, wenn du einfach von sich selbst sozusagen erledigen würden. Das wäre so ein Traum.
Was ich da noch ganz spannend finde, sind die Smart-Health-Systeme mit Überwachung der Körperfunktionen und wie stelle ich sicher, dass ich gesund bleibe.
Aber wenn die zu intelligent werden, hätte ich doch ein bisschen Schiss vor.
Bei den Komponenten, die man so kauft, da weiß man ja gar nicht, was drinsteckt und wo die Daten abfließen. Und ob da möglicherweise auch irgendwelche Schadsoftware sein Unwesen treibt.
Sicherheitsaspekte, naja, würde ich halt hoffen, dass man dann darauf achtet, dass eben keine Daten gespeichert werden, zu wann komme ich nach Hause, wann geht bei mir der Fernseher an, wann geht die Musik an.
Wir haben jetzt gerade zum Schluss gehört, Karin, dass sich einige Leute, dass sie den Eindruck haben, sie verlieren ein bisschen den Überblick. Weil, na klar, also ich hole mir ein Gerät rein, ich muss mir die Bedienungsanleitung angucken, ich muss in mein Netz integrieren und dann hole ich mir das nächste und irgendwann habe ich vielleicht auch gar keine Lust mehr, jedes Mal das Passwort zu ändern oder mir anzuschauen, habe ich jetzt wirklich alle Sicherheitseinstellungen in dem 8-Menü auf Seite 2 irgendwie drin. Wie ist es denn dann als BSI, wenn ihr dann merkt, die Leute haben irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren oder drohen ihn zu verlieren? Was empfiehlt ihr denn als den Nutzerinnen und Nutzern, die vor dieser Aufgabe stehen, neue Smart-Home-Geräte in einen bislang geschützten Bereich zu integrieren?
Ja, das ist eine riesig schwere Aufgabe, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt, wenn wir über die IFA gehen, so viele Geräte hier, Wahnsinn. Und da kriegt man richtig Lust, komm, eins könnte auch in mein Leben passen.
Ja.
Und jetzt nehme ich das mit nach Hause. Und jetzt soll ich das da irgendwie einfügen, das klappt nicht, ich weiß gar nicht, brauche ich dafür ein eigenes Netz, ich komme an meine Grenzen, eigentlich will ich nur, dass es läuft. Dafür habe ich totales Verständnis. Was können wir als BSI leisten? Erstmal eine erste Orientierung, das sieht man hier auch sehr schön am Stand, wir haben ein Kennzeichen, das IT-Sicherheitskennzeichen, das werden die Hörerinnen und Hörer eurer Podcast-Reihe natürlich auch kennen, aber das ist ja schon mal was, denn wenn das auf Produkten draufsteht, dann heißt das, den Sicherheitsanforderungen des BSI hat der Hersteller hier Genüge getan und die bleiben auch in Kontakt mit uns und das ist schon mal prima. Das reicht aber leider insofern nicht, weil es ging ja auch darum, alles zu vernetzen. Es ging ja auch darum, alles in mein Sicherheitskonzept zu integrieren und ich finde, da fängt es an, das ist eine Frage der Haltung. Es ist eine Frage davon zu fragen, du hast gesagt, Joachim, brauche ich wirklich alles? Das ist tatsächlich die erste Frage. Brauche ich alles? Brauche ich jede Funktion? Brauche ich Mikrofone in meiner Fernbedienung? Das sind Fragen, die sich Verbraucherinnen und Verbraucher stellen müssen, das auch selber entscheiden müssen, weil vielleicht kommen sie zu ja. Das darf man als Antwort haben, aber das muss ich immer mitdenken. Ja. Und da kommt die Schwierigkeit auf.
Ja.
Ganz sicher.
Ja, und der Podcast ist ja auch ein Angebot an Nutzerinnen und Nutzer, sich nochmal ein bisschen weiter mit dem Thema Cybersicherheit und auch der Absicherung des Hauses Gedanken zu machen. Und über welche Angebote habt ihr denn noch, wenn wir zu dem Podcast hinausgehen? Auf eurer Webseite gibt es da...
Ganz genau. Ja, natürlich. Ich lade jeden immer gerne an, zu uns mal auf die Webseite zu kommen. Wir haben einen ausgebauten Bereich zum Thema Smart Home. Wir haben auch Broschüren, wer es lieber im Printmarkt, zum Internet der Dinge. Und vielleicht eben noch einen ganz konkreten Tipp, weil ich habe jetzt auch nochmal Zahlen mitgebracht. Generell haben wir ja eine Zahl. Bei den Kaufentscheidungen ist den Menschen IT-Sicherheit sehr wichtig. Da haben wir eine Zahl, das ist über 76%, das ist schon mächtig viel. Aber im Cybersicherheitsmonitor haben wir abgefragt, Unterkategorien. Ist Ihnen das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig? Ist Ihnen vielleicht eine Update-Verpflichtung wichtig? Und da sehen wir ganz klar, dass die Menschen sagen, nee, Hauptsache es läuft und Hauptsache der Preis und Leistung stimmt. Und das kann ich nachvollziehen, aber tatsächlich, ich mache Werbung dafür, gerade beim Kauf, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, gerade beim Kauf sich Fragen zu stellen, damit man später seine Ruhe hat, weil sonst kauft man sich Dinge, baut die vielleicht, ist es zu komplex, baut die unsicher ein und dann laufen die ja sehr, sehr lange Zeit mit und es sind sehr betreuungsintensiv. Darum würde ich sagen, wenn man sich informiert auf unseren Seiten, gerne mal diesen Fokus auf den Kauf setzen und sich da schon die richtigen Fragen stellen, damit man später Ruhe hat.
Ja, vielen Dank dafür. Das leitet über zu dir, Joachim, und zwar zu der Frage, wenn das Kind denn nun mal in den Brunnen gefallen sein sollte. Wer uns folgt, hat hoffentlich genügend Vorkehrungsmaßnahmen getroffen, aber nun stelle ich fest, dass eins meiner Smart-Home-Geräte von Unbefugten gehackt wurde. Da hat sich jemand mit meinen Daten auf den Weg gemacht und anderen Sachen getrieben. Lohnt sich das denn, wenn ich das euch melde? Ja, also wenn ich bei der Polizei Anzeige erstatte? Das ist ja nochmal ein weiterer Schritt, den ich machen muss. Und unter Umständen ist mir das ja auch peinlich, wenn ich zugeben muss, dass ich die guten Tipps von Karin und ihren Teams gar nicht erst berücksichtigt habe.
Ja, was du jetzt schilderst, ist leider auch Realität. Deswegen bin ich mehr als dankbar, dass wir neben den PKS, den Zahlen der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, gemeinsam mit dem BSI in unserem Cybersicherheitsmonitor die Möglichkeit haben, einfach auch ins Dunkelfeld zu schauen, also was die Leute wirklich erlebt haben. Und wenn ich natürlich dann schon dort schon sehe, jeder Vierte ist in den letzten 12 Monaten Opfer einer Cyberattacke, eines Cyber-Eingriffs, einer Straftat geworden, dann macht natürlich das den Umfang schon deutlich. Ich appelliere an die Leute, meldet es an uns, nehmt uns da mit. Zum einen, wir sind natürlich bemüht, schon im Vorfeld hier aktiv zu werden mit Präventionsmaßnahmen, aber wir sind natürlich auch dankbar dafür, zum einen, wenn wir diese perfiden Kriminellen, wenn wir die an den Wickel kriegen, das muss man natürlich auch mal klar sagen, das ist natürlich schon ein Ziel, aber mit jeder Anzeige, mit jedem Modus operandi, der uns gewahr wird oder vielleicht auch mit neuen Entwicklungen, Wellen, macht man auch so ein bisschen Opferschutz, Kriminalprävention. Das heißt, wenn wir merken dann, oh, da wählt irgendwo eine Rolle, da steht irgendwo ein neues Phänomen, kommt nach oben, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, sehr schnell potenzielle Opfer zu warnen und damit natürlich die Opferwertung zu verhindern, Kriminalprävention at its best.
Das heißt, auch wenn es nur um 50 Euro geht oder andere Themen, alles, was wir euch als Polizei mitteilen, hilft euch dann auch, die Prävention auszubauen.
Genau, zum einen sind es Straftatbestände, also wir reden hier nicht über Falschparken oder einen abgelaufenen Parkschein, wir reden da tatsächlich schon über Straftatbestände, wenn es in diesen Intimbereich geht. Der Wohnungseinbruch, vorhin hatten wir es davon, der Wohnungseinbruch ist ein Verbrechenstatbestand, nicht unter einem Jahr Gefängnis.
Karin, Joachim, vielen Dank, dass ihr da wart. Da waren sehr, sehr viele Punkte mit, die ihr uns und unseren Hörerinnen und Hörern jetzt hier von der IFA mitgegeben habt. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass Smart Home oder Geräte für Smart Home immer auch eine Tür sind und auch im Zweifelsfall Türen öffnen. Da sollten wir am besten selber steuern, wann das der Fall ist und wann das nicht der Fall ist. Und das Zusammenspiel von tatsächlich baulichen Maßnahmen, also Fenster, Türen, Schlösser und so weiter, und digitalen Maßnahmen zusammen einen Schutz ergeben können.
Ja, das nehme ich auch mit. Ich habe aber noch zwischen den Zeilen so ein paar andere Sachen gehört und das führt zu unserer Platte mit dem Sprung, die wir manchmal auflegen. Nämlich, was für digitale Geräte generell gilt, scheint auch für Smart-Home-Geräte zu gelten. Also gutes Passwort einstellen, Updates ziehen. Ich sehe dich nicken, Karin. Was hast du vielleicht noch für praktische Tipps, so im Schnelldurchlauf, kurz vor Schluss?
Einen zweiten Faktor gibt es auch oftmals, Dinge einfach mal offline nehmen. Das sind viele Möglichkeiten, die man nutzen sollte und über die man sich erstmal im Klaren sein muss. Ne? Was habe ich für Möglichkeiten? Ich sage immer Updates, Updates, Updates. Auch da müssen Sicherheitslücken unbedingt geschlossen werden.
Wenn ihr da draußen jetzt Lust habt auf mehr Tipps, es gibt die alle in schwarz auf weiß in dem schon genannten Cybersicherheitsmonitor und natürlich auf den BSI-Seiten. Wir verlinken euch einiges davon in den Shownotes. Es gibt Broschüren, es gibt Tipps für den Alltag und guckt da rein. Es lohnt sich.
Bevor wir jetzt Karin und Joachim entlassen von unserem Talk hier, würde ich gerne von euch beiden noch einmal wissen, du hast es vorhin mal erwähnt, ich stehe dann auf der IFA und das ist ein Gerät, das möchte ich mitnehmen. Hast du hier auf der IFA eins gesehen, wo du jetzt als nächstes hinläufst, um mal zu gucken, ob du das nach Hause transportieren kannst?
Also, ich wurde schon mit der Frage konfrontiert, was ich von der Karaoke-Maschine halte, die werde ich mir noch mal genauer anschauen.
Alles klar.
Grundsätzlich bin ich flüssig.
Okay, alles klar. Joachim, bei dir irgendwas dabei?
Nein, also der Überblick ist Wahnsinn, die Innovation ist natürlich hier enorm, aber ich habe persönlich für mich noch nichts gefunden, für das ich unbedingt den Bedarf habe.
Okay. Alles klar. Danke dir trotzdem noch viel Spaß beim Rumschauen. Euch da draußen also auch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne auf eurer Podcast-Plattform, denn dann verpasst ihr nicht die nächste Ausgabe von Update verfügbar, denn zu Gast ist die Leiterin einer Hackerschool und auch einer ihrer Schülerinnen. Also in meinem Gedankenbild haben wir einen Jedi-Ritter und einen Padawan das nächste Mal dabei. Mit beiden sprechen wir über die Rolle von IT-Kompetenzen in der digitalen Gesellschaft und wie frühzeitige Bildung dazu beitragen kann, die Cybersicherheit zu verbessern. Also wir sind auf jeden Fall schon mal sehr gespannt.
Frag bitte nach, ob die einen Hoodie trägt.
Auf jeden Fall.
Unbedingt.
Bei der Aufnahmeprüfung hier ist ein Hoodie. Genau, das machen wir.
Ja, und wenn ihr da draußen Fragen habt, die wir mit den beiden in der nächsten Folge klären sollten oder ihr Feedback geben möchtet zu dieser oder auch anderen Folgen, dann schreibt uns doch über die BSI-Kanäle. Die gibt es auf Facebook, Instagram, X, ehemals Twitter, Mastodon und YouTube. Und es gibt auch ganz traditionell eine E-Mail-Adresse, die lautet podcast@bsi.bund.de. Wir freuen uns immer, von euch zu hören.
Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und für euch. Und bis dahin passt gut auf eure Daten auf. Bis dann. Tschüss.